Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen. Heute geht es um eine große Frage, wie man Russland verstehen kann. Und dabei nicht nur um Russland, sondern eigentlich alle Diktaturen. Das ist ja ein Riesenthema, aber es gibt erstens die Hilfe der Literatur. Und ich habe heute einen Gast, die Schriftstellerin Irina Rostorgujeva. Habe ich richtig ausgesprochen?
Ja.
Sehr gut.
Richtig.
Ein Glück, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich kenne sie einerseits von ihrem Buch Das Russland-Simulacrum, hier in Berlin erschienen. Ich kenne Artikel von Ihnen in der FAZ und nun haben Sie ein ganz unglaubliches russisches Buch aus der Versenkung geholt und ins Deutsche übersetzt. Darüber wollen wir gleich reden. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und mit mir jetzt ein bisschen sprechen. Das Thema werden wir ein bisschen kleiner machen, weil das schaffen wir nicht alles. Aber die Idee für dieses Gespräch von mir, wie es gelingen kann, mit Hilfe von Sprachbeobachtung und Literatur und ein bisschen Religionskritik ein Land wie Russland zu verstehen.
Wow, das ist nicht so einfach.
Mögen Sie sich kurz selber vorstellen, das ist interessanter, als wenn ich es tue.
Okay, ich komme aus Sachalin. Das ist die größte Insel der Russischen Föderation. Das ist sehr weit weg und das liegt zwischen Russland und Japan. Und ich lebte dort 33 Jahre, ziemlich lang. Dann bewegte ich mich nach Moskau und dann ein bisschen später nach Berlin. Und ich lebe hier in Berlin seit 2019 und was kann ich sagen, 2019 war schon sehr heiß in Moskau. Es gab schon Proteste damals. So, es dauert mit Protesten ziemlich lang. Ja. Der größte war, ich glaube, 2011, 2012. Dann, das kommt immer ab und zu. Ja, 2019, das war ziemlich kompliziert und ich arbeitete als Journalistin für Radio Liberty. Und schon damals habe ich ja verstanden, dass man vielleicht gar nicht als Journalist machen kann. Wir können beschreiben, wir können registrieren. Aber das kann nicht lange dauern. Das ist schon gefährlich und ich habe 3 Kinder. Und deshalb habe ich beschlossen, aus Russland wegzugehen. Das war sehr schmerzlich. Und
Sie sind seither auch nicht wieder in Russland gewesen?
Nee.
Weil es einfach wirklich gefährlich ist
gefährlich.
Für eine Journalistin. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch nicht nur für sich selber Sorge trägt, sondern auch für die eigene Familie, die eigenen Kinder.
Ja, aber das ist noch komplizierter. Meine erste Tochter lebt in Moskau. Und jedes Mal, wenn ich etwas schreibe, dann denke ich, vielleicht kommt gleich Polizei zu uns und macht eine Untersuchung, ein Verhör, ja, mit meiner Tochter. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen kann. Und sie hat jetzt alle diese Instruktionen, wie man sich benehmen muss. Das ist auch schrecklich, ja, wenn eine Mutter so vor Tochter sowas schickt.
So Sicherheitshinweise.
Ja.
Pass auf das.
Ja, wir haben einen Telegram-Kanal. So, wir reden miteinander durch Telegram. Wir benutzen das und wir haben so, das hält diese Nachrichten oder unsere Austausch ja so nicht länger als eine Stunde. Dann löscht alles so von selbst her sich. Und meine Mutter lebt in Sachalin, schon weiter.
Sehr, sehr weit weg.
Ja, und wir reden immer darüber, dass ich meine Mutter vielleicht gar nicht mehr sehen kann. Und das ist auch sehr traurig und sie ist nicht mehr jung. Und wir reden nur auch darüber, dass wer länger lebt, Putin oder meine Mutter?
Ich hoffe, Ihre Mutter.
Ich hoffe auch. Aber so ist heutige Situation. Ja? Und ich kann kaum nach Russland gehen. Ich kenne solche Geschichten. Journalisten wollten Verwandten besuchen oder es gab traurige Situationen, wenn man so letzte Mal so Vater oder Mutter sehen wollte. Und dann wurde man verhaftet in Russland. Und man muss diese Polizeikontrolle auch im Flughafen irgendwie passen. Und ich glaube, dass alle unsere Namen so von Journalisten, die hier arbeiten, sind schon seit langem da. Deshalb, ja, ich denke, das ist ja keine gute Idee, jetzt nach Russland zu gehen.
Okay, aber Sie haben ein Buch mitgebracht, das, über das ich gern das Gespräch beginnen möchte. Und da lassen wir uns auch ein bisschen Zeit für. Das ist ein wirklich sehr bemerkenswertes Buch, in Deutschland vollkommen unbekannt, der Autor auch, schon ein bisschen älter, aber ein Spiegel für unsere jetzige Zeit oder auch eine Hilfe, nicht nur große Literatur, sondern auch eine Chance, mit Hilfe dieses Buches manches heute besser zu verstehen. Das Buch heißt Fone Kvas, das ist ein jiddischer Slang-Ausdruck und geschrieben ist es von Georgi Demidov. Auch gut ausgesprochen, ein Glück. Man muss immer genau gucken, wo man den Akzent setzt, Demidov. Mögen Sie erstmal diese ungeheuerliche Geschichte dieses Buches und damit auch seines Autoren erzählen. Dass Sie jetzt, will ich nur sagen, übersetzt haben, kommen wir gleich noch am Schluss, machen wir noch eine kleine Werbung, dass Sie übersetzt haben und jetzt tatsächlich auf Deutsch veröffentlicht haben.
Ja, das war so ein Zufall eigentlich. Ich habe mich auch so für Gulag-Literatur sehr interessiert, aber das war mehr so Solzhenitsyn, Schalamow, Ginsburg, diese Namen kennen Leute in Russland bereits alle, ja. Aber dann hat mir Thomas Martin, jetzt mein Mann, aber damals waren wir nur so Freunde, und der hat mir einen Text geschickt, und da war ein Stück von Schalamow, auch voll unbekannt eigentlich, Anna Ivanovna.
Das will ich kurz ergänzen, Schalamow ist sozusagen der große Autor des Gulags, der also mehrere Bände inzwischen in Deutschland veröffentlicht, mit ganz kurzen Geschichten, oft wirklich sozusagen wie Mosaiksteine über diese Härte und die Absurdität des Lebens im stalinistischen Gulag.
Ja, und er hat diese kurze Geschichte, ja, stimmt, geschrieben, und das war sehr interessant, so ein Stück von ihm zu lesen. Und Thomas hat mir das geschickt, und da war auf diesem Manuskript ein Unterschrift, so sehr undeutlich, gewidmet für G. Demidov. Und die hat einfach gefragt, wie ist es? G. Demidov, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch nicht, ne? Und ich habe rausgesucht, ach, das ist interessant, so ein Ingenieur. Damals war er ein Physiker. Und er wurde in 1938 verhaftet in Kharkov. Er arbeitete in diesem Kharkov-Institut, wo sowjetische, so berühmteste Physiker arbeitete, Landau.
Ja, der berühmte Landau.
Landau hat...
Großer, berühmter Physiker.
Ja, und Landau hat Demidov einfach so zu ihm eingeladen. Demidov war damals am dritten Kurs Universität. So, er war sehr jung, aber sehr talentiert, sehr begabt. Und Landau hat das bemerkt. Und sie haben zusammengearbeitet. Und die hat diese Abschlussarbeit geschrieben. Das war alles so voll von Hoffnung, so talentiert. Und Zukunft war breit und fantastisch. Aber dann kam dieser große Terror.
Der große Terror. Und 38 war sozusagen der 37, 38.
Ja, das Anfang 1937, das war nur Anfang. Und 37 kann Ermittler nicht sozusagen diese Feinde, die Nation foltern. Das war ein bisschen so, das war Anfang. Aber 38, das war schon alles erlaubt. Ermittler kann während so Verhör diese Opfer foltern, ja, schlagen, schreien und so weiter. Das war schrecklich. Und Demidov eigentlich könnte alles so durchmachen. Er wollte gar nicht sagen, dass er schuldig ist. Aber dann drohte Ermittler, dass seine Frau könnte verhaftet sein. Aber sie war schon damals im Gefängnis mit dem Kind. Hm. Kind war sehr klein, 6 Monate oder 8, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht genau, ziemlich klein. Tochter. Und sie hat so geschrien, so laut, dass diese Polizisten, ja, NKVD-Leute, haben gesagt, na ja, geht ja jetzt weg, ja, später können wir wieder vielleicht euch verhaften. Und nur wegen diese, so einem Zufall, ja, kann Frau von Dimitri freileben. Mit Angst, aber...
Aber sie ist aus dem Gefängnis rausgekommen und... mit der Tochter auch. Und Demidow war dann aber eben richtig hart auf dem Höhepunkt des stalinistischen Terrors verhaftet und dann viele, viele Jahre.
Ja,
im Gulag.
Aber zuerst war 5 nur. Zuerst war nur 5. Und dann, er konnte nicht ohne Arbeit zu sein. Also er musste arbeiten. Er war Physiker und er hatte in Kalima, das war so ein Problem in Kalima, dass mit diese elektrische Birnen, das war sehr kompliziert, wie man das eigentlich behalten kann, ja. Und er hat irgendwie so gemacht, dass man das, ich verstehe nicht so viel von Physik, ja, aber er hat etwas gemacht, dass man diese Birnen, diese Glühbirnen länger benutzen kann.
Ah ja.
Und er erwartete, dass deswegen kann er freigesprochen werden sein. Aber er konnte ein Geschenk kriegen, ja? Das war mit Lend-Lease und sowjetische Armee hat viele, viele dieser Uniformen gekriegt, ja, Uniform und Schuhe, diese Boots so. Mhm. Aus Leder, so wie Martins heute. Ja,
so. Richtig warm.
Richtig warm und toll. Ja. Und das war ein Geschenk. Und Demidow sagte, ich möchte gar nicht diese amerikanische, so schon gebrauchte Kleidung eigentlich tragen. Und auch hat er gesagt, dass Kalima ist Auschwitz ohne Ofen.
Also Kalima, diese große sibirische Gulag-Landschaft, fast ewiges Eis, sei wie Auschwitz, nur ohne Ofen, weil die Menschen in der Kälte, in der Entwürdigung, in den Entbehrungen
so gerne sterben.
So,
ja, so, sozusagen.
Aber er hat es überlebt.
Er hat es überlebt, aber das war auch ein Zufall und dank Schalamow hat er das überlebt. Ja? Schalamow hat er schon im Krankenhaus getroffen. Er war sehr schwach, musste diese Zwangsarbeit, das war nie so einfach, so nicht nur Bauarbeit, sie mussten wirklich so in diese ewige Kälte etwas so, das war Goldminen und
Erdarbeiten.
So. Das war Knochenarbeit, wirklich, das war schrecklich. Und er war... Und man bekam auch nicht genug Lebensmittel.
Genau, schwerer Hunger, immer Hunger.
Immer hungrig.
Das merkt man, kann man auch bei Schalamow nachlesen, immer Hunger.
Ja, und er war schon wirklich so halb gestorben, ja. Und Schalamow arbeitete damals als ein Krankenbruder oder so ähnliches in diese Gefängniskrankenhaus. Und er hat so, er kann so, ja, so weiter, er kann Demidow geholfen und Demidow könnte weiterarbeiten. Er hat auch so ein Röntgenkabinett aufgebaut und alles Mögliches gemacht und blieb ziemlich lang im Krankenhaus, so lang. Damals war ein Direktor, so ein Chef von Krankenhaus, und er wollte Demidow eigentlich, er war nicht böse, nicht wie Schalamow sagt, er war nicht so böse, aber nicht so gut, dieser Chef, ja. Aber er wollte Demidow haben. Demidow hat viel getan, gemacht, ja, diese technischen Geräte und so weiter. Aber das war nicht möglich, Demidow immer im Krankenhaus behalten, er musste weg zurück zu dieser Arbeit. Und Schalamow dachte, dass Demidow ist schon seit langem gestorben. Deshalb hat hier ein Stück Demidow gewidmet.
Ah.
Ja, nur deshalb. Und er hat drei Geschichten über Demidow geschrieben. Das war Leben von Ingenieur Kepreev, dann speziell oder und noch was.
Noch eine. Aber er hat ihn richtig literarisch verewigt und dachte dabei, der ist schon tot.
Ja, ja. Okay. Und dann haben sie miteinander so plötzlich, er hatte eine Bekannten, das schon war nach dem Lager, ja. Und Schalamow war in Moskau, und da hat er eine bekannte Frau getroffen und sie sagte, Gedimidow, ich kenne einen Gedimidow. Naja, sagte Schalamow, er ist schon seit langem gestorben. Nee, ich kenne ihn. Er lebt in Uchta. No, okay. Und dann haben sie einen Briefaustausch gehabt, aber sie waren so unterschiedlich. Und Schalamow war immer so wie ein Lehrer, so von dieser oberen Position, und ihr erzählte, wie Demidow schreiben muss.
Denn Demidow, und darauf kommen wir ja gleich, hat dann eben nicht mehr als Physiker weitergearbeitet, sondern hat dann vor allen Dingen geschrieben und hat eben, darauf kommen wir gleich, wirklich großartige, wenn man das so sagen darf, Gulag-Literatur oder große Literatur über den Gulag verfasst. Aber eben anders als Schalamow, der da sozusagen der große Meister war in diesem Felde.
Ja, und Demidow hat gearbeitet in Uchta als Ingenieur. Und er konnte schreiben nur abends, und Wochenende und Urlaub, das alles so benutzte er, diese Zeit, nur um zu schreiben.
Ohne zu veröffentlichen.
Ja, aber er musste jemandem zeigen, ja, deshalb...
Also er hat es gezeigt unter Freunden, aber nicht als Buch veröffentlicht.
Nee, das war sozusagen Sam is that, ja, wenn Leute das so selber gemacht haben. Und das war nur eine Geschichte von Demidow, von dieser große Sam is that, aufgetaucht und ohne Namen, so anonym. Und er hat Schalamow gezeigt, Funekvas und Orangenlampenschirm. Schalamow sagte, das ist zu viel Belletristik, zu viel Literatur. Mhm. Nicht so schlecht, aber zu viel Literatur. Und eigentlich, sie haben sich gestritten deswegen, wie man über Gulag schreiben muss. Schalamow dachte, trocken, direkt, realistisch.
Minimalistisch
ja, ne? Auch, ja. Es gibt diese ein bisschen größere Erzählungen von Schalamow, aber trotzdem, immer trocken, immer muss man zur Sache kommen, ja, so ohne diese Gefühle und Gedanken und so weiter. Nur beschreiben. Aber Demidow macht das komplett anders. Er ist, Physiker, Beobachter. Und er beobachtet und beschreibt Gulag als ein Wissenschaftler, das beschreiben kann. Und das ist sehr wertvoll, weil er analysiert das so von dieser Perspektive. Aber wir können auch sehen, dass er Mitleid hat mit diesen Leuten wirklich. Er ist zusammen, aber ein bisschen so, er steht ein bisschen so an der Seite, aber er hat so ein Mitleid mit zum Beispiel mit so ein Held von Ekwas, Bela Krinitsky. Diese Beschreibung, ich weiß nicht, das war...
Er ist kein kalter Physiker, wie man dem Klischee nach sagen könnte. Er beobachtet ganz fein, auch sehr genau. Aber er hat auch ein ganz tiefes Mitempfinden, einen humanen Impuls, indem er das Geschick seiner Figuren begleitet.
Ja, und er arbeitet sehr interessant wie ein Kameramann, können wir sagen. Filmt es, wir können das sehen. Er kommt nah und wir sehen so Augen oder Hände oder noch was. Aber dann geht er ein bisschen weiter und wir sehen ein ganzes Bild so mit alle diese Leute, die in der Zelle sitzen. So, und nach Ich habe Briefe gefunden ab 67, ah nee, 65 haben sie angefangen und 67 aufgehört. Das war kurz.
Das war kurz. Ja. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, weil Demidov schreibt Romane und dann also zeigt sie in der Szene, veröffentlicht sie nicht und dann ziemlich spät, eigentlich wo man denkt, da ist das alles mit der Sowjetunion zum Ende, kommt die Staatsmacht und will ihn zerstören, eine Hausdurchsuchung, sie nehmen alle seine Manuskripte weg und nehmen ihm auch die Schreibmaschine weg, die für ihn essentiell war, denn seit seiner Zeit im Gulag sind seine Hände so, ich glaube durch die Kälte, durch die Erfrierung so behindert, dass er nur mit Schreibmaschine schreiben kann. Ohne Schreibmaschine ist er als Schriftsteller tot. Und alles weg. Also eigentlich war das 88 so eine völlige Zerstörung dieses Menschen als Schriftsteller.
Das war diese Olympiade. Mhm. Und wegen dieser Olympiade, sie haben diese Säuberung gemacht. Ja. Alle diese Leute, die etwas anderes denkende Leute, mussten so irgendwie weggeschoben werden. Ja, niemand muss das sehen oder das war zu gefährlich. Und ich glaube, Manuskripte haben sie weggenommen, damit er diese Manuskripte nicht weitergeben kann. Ja, kommen verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern.
Klar, zu der Olympiade kamen natürlich viele westliche Journalisten. Hätte man mal einem eins geben können.
Und so ein Austausch gab ja damals, dass Leute aus westlichen Ländern können irgendwie diese Kopien, Fotokopien mitnehmen oder sogar auch Manuskripte. Und ich glaube, das war so einfach nebenbei getan, ja. Und das war auch so ein Mann, glaube ich, aber aus NKWD, dieser Sicherheitsdienst, ja. Und er hat, das damals war schon kein NKWD, das war schon sowas KGB, ja.
KGB,
ja, ja. Und er hat auch gelesen, diese Manuskripte. Und ich erinnere mich, dass Demidov sagte, dass er dasselbe gegeben hat zu diesem Mann.
Okay.
Ohne große Angst, glaube ich, nur einfach so. Und er hat es gelesen und sogar gesagt hat, das ist ja gut, so diese Manier, ja. Und wir müssen sagen, dass Solzhenitsyn war schon veröffentlicht, ja, Archipel Gulag. Thema war gar nicht neu, das war nicht so gefährlich, etwas zu sagen. Ich meine, so nicht zum ersten Mal, ne?
Genau.
Dieser Mann aus KGB sagte, naja, vielleicht wählen sie einen anderen Team, also vielleicht das geht nur, das ist zu, man braucht heute das nicht. Und Demidov dachte nur, okay, da kann gar nichts passieren, ja, das ist so. Und ich glaube, dass dieser Mann hat so eine Rolle gespielt, sagte, dass Demidov schreibt etwas Unvernünftiges und kann so irgendwie auftauchen und dann müssen wir das vielleicht verbieten, vernichten und wegnehmen. Und das war schon vor Demidov, das war wirklich so Ende. Er hat so diese lange Zeit abends, Wochenende und Urlaubs, alles
gewidmet für die Schriftstellerei.
Ja.
Und dann ist alles weg.
Ja. Ja, das war schon.
Und so ist er auch gestorben?
Das, das war nicht so danach, ja. Das passiert nicht genau.
Nein, da gab es eine Zeit dazwischen.
Aber seine Tochter erzählte in einem Interview, dass kurz vor dem Tod hatte er schon Hoffnung, dass die Sowjetunion zuerst zu Ende kommt und dass er seine Manuskripte zurückhaben kann. Und das war wirklich so am Ende, das kurz vor dem Tod.
Ah, die Hoffnung hat er noch.
Ja.
Denn diese Hoffnung ist ja in Erfüllung gegangen. Und jetzt würde ich gerne nämlich auch von der Quas gehen. Tatsächlich sind diese Manuskripte aus den Archiven des KGB wieder aufgetaucht, zurückgegeben worden, erst ins Russische, in Russland herausgegeben, veröffentlicht worden und nun von ihnen übersetzt nach Deutschland. Und ein Roman, das ist jetzt der erste.
Erzählung.
Eine Erzählung.
Eine Erzählung.
Keine, okay, wollen wir genau sein. Was ich dabei aber so interessant finde, und wir gehen gleich ein bisschen auf den Roman ein, aber warum ich darauf so angesprungen bin, weil er erzählt oder man ihn lesen kann als eine beispielhafte Erzählung darüber, wie ein Staatsapparat Menschen vernichtet, Menschen auffrisst. Und zwar in einer ganz brutalen Weise, aber so, dass man wirklich etwas versteht. Von der Quas erzählt die Geschichte eines ganz normalen Russen, der eines Tages verhaftet wird vom NKWD, Wohnung durchsucht und kommt ins Gefängnis und dann in einen schrecklichen Gefängnissaal, der überfüllt ist mit Menschen. Und das Irrsinnige ist, dass es auch so absurd ist, weil nicht nur Folter und Hunger und Gewalt ist ein Thema, sondern diese nackte Willkür. Irgendwelche Leute werden verhaftet und man hat auch gar nichts gegen sie in der Hand. Es gibt gar keinen realen Verdacht. Und dann im Verlauf der Ermittlung wird irgendeine Geschichte dann erfunden. Und eine solche terroristische Staatsmaschinerie läuft und braucht ständig neue Opfer. Eine irrsinnige Erzählung.
Und das Schlimmste in dieser Erzählung, dass es Wahrheit ist, dass es so funktioniert.
Dass es genauso funktioniert hat. Jemand wird wie bei Kafka verhaftet.
Ja.
Es gibt gar nichts. Und dann muss aber im Verlaufe dieser Haftzeit muss eigentlich der Häftling eine Geschichte liefern, warum er da zurecht ist.
Ja, so, er muss das selber machen. Der Ermittler sagt, naja, ich brauche jetzt irgendwie Beweise und diese Komplizien und so weiter und sie müssen mir jetzt Liste, nur nicht sie, du. Er sagt immer, du, Ermittler, mit so, nee. So, gib mir eine Liste von Leute, mit denen du eine Vereinigung diese terroristische Organisation aufgebaut hast, ne? Sofort schnell. Und man muss andere Leute auch beschuldigen. Und das ist ja auch, man muss etwas gegen Frau sagen, so Verwandten gegen Verwandten, Freunde gegen Freunde. Und das, diese Kette war ziemlich lang. Hm. Eine terroristische Organisation kann von, ich weiß nicht, von, aus 10 oder aus 100 Menschen stehen. Ja? Das kann viel sein. Ja? Und die Minerv erklärt sehr deutlich, dass zum Beispiel gegen Ukrainern, Belarusen, Armeniern und andere Leute, das war ein, sie waren alle Teilnehmer irgendwelcher nationalistischer Organisation. Gegen Russen, das war kontrrevolutionäre Tätigkeiten und so weiter. Ja? Das Trotzkismus, ja. Wegen Trotzkismus und das war einfach so. Man kann wirklich gar nichts dagegen tun. Es gibt keine Möglichkeit, es gibt keinen Rechtsanwalt, es gibt keinen Prozess, gar nichts. Sie brauchen eigentlich keine Beweise. Sie brauchen nur Protokoll. Ein Protokoll und das ist dann sitzen diese drei Leute ja am Ende und sagen, ob man schuldig ist, nur dass man schuldig ist, nicht ob.
Aber wie man schuldig ist. Ich habe hier mal ein Zitat rausgesucht, das eben nochmal diese Absurdität dieses Terrors beschreibt. Und da heißt es: Die Art und die Methoden der Ermittlung in konterrevolutionären Fällen im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Gibt es jetzt überhaupt gar keine Ermittlungen mehr? Die Frage, ob eine vom NKWD verhaftete Person schuldig oder unschuldig ist, wird nicht einmal gestellt. Das Ziel der Verhöre ist nicht, die Wahrheit herauszufinden, sondern nur vom Angeklagten ein volles Geständnis der ihm auferlegten Schuld zu erhalten. Darum geht es eigentlich. Und das ist ja so perfide, weil es mehr ist als jetzt nur die körperliche Gewalt. Die hätten ja all diese Menschen einfach umbringen können, sondern das hat nicht ausgereicht, sondern sie wollten, dass diese Menschen, die sie dann auf ewig inhaftieren oder töten, selber sich schuldig bekennen. So hat dieses bürokratisch-terroristisch-paranoide System funktioniert.
Ja, und dieses System funktioniert noch so.
Genau, gucken wir doch mal drauf. Ja, ja, weil Sie haben ja jetzt dieses Buch übersetzt und in Deutschland herausgebracht, nicht nur um ein Stück Literatur zu retten, das auch, sondern um ein Bild von Russland oder überhaupt von Diktaturen, wie sie heute funktionieren, uns zu schenken. Erklären Sie doch mal, wo Sie da die Verbindung sehen.
Aber wir können das deutlich ja sehen, wenn, ich erinnere mich, wenn Putin zur Macht kam, wir haben das mit Eltern zusammen gesehen. Ja? Das war diese Silvester und kam Jelzin und sagte, das ist Putin. Ne? Liebe Grüße. Und meine Mutter sagte, wer ist das, wer ist das? Aber er ist ein KGBist, er ist aus KGB. Was kann er bauen, was kann er machen? Nur ein Lager.
Da hat Ihre Mutter richtig gesagt. Sie hat gesagt, weil Putin genau aus diesem System kommt, NKWD, KGB, das, was er beherrscht, was seine Kompetenz, ja, was sein Handwerk ist, ist genau so ein paranoides Terrorregime aufbauen.
Ja, und das ist, und diese Leute, die heute zur Macht kamen, sie sind alle aus diesem System, aus KGB-System oder Banditen. Mhm. Ja, in den 90er, das waren diese Banditen, ehemalige Banditen, jetzt Deputaten oder also Abgeordnete, ja, oder Parlamentaristen, noch was, ja. Und das ist jetzt so ein Amalgam, so, ja, von, das aus Banditen und ehemalige KGBisten entsteht, ja. Und plus Religion, habe ich vergessen.
Die Religion kommen wir gleich dazu. Obwohl das vielleicht schon ein Punkt, der mich in dem Buch auch fasziniert hat und das verweist auch so auf andere Bücher, die ich gelesen habe. Zum Beispiel, das hat mir der Thomas Martin sehr empfohlen, Viktor Serge, der Fall Tulajew. Nämlich, dass diejenigen Menschen, die diesem Terrorregime zum Opfer fallen, doch irgendwie, oder einige, den Glauben an die Partei und Stalin aufrechterhalten. Also die sagen, das kann nicht falsch sein, die Partei kann sich nicht irren, der Staat kann sich nicht irren, dass der oder der jetzt verhaftet worden ist, das muss schon seine Richtigkeit haben. Und sogar wenn ich verhaftet werde, ich muss mich irgendwie an diesem Glauben an die Partei, an dem festhalten, weil sonst bricht ja alles zusammen. Ja. Also das ist jetzt für Außenstehende total schwer nachzuvollziehen. Haben Sie dann eine Deutung, ein Verständnis, warum Menschen, die einer terroristischen Diktatur zum Opfer fallen, trotzdem irgendwie an dem System festhalten innerlich?
Aber das war wirklich eine Religion. Diese sowjetische Macht, Kommunismus, Bolschewismus und so weiter, das war Religion. Sie versuchen das wirklich so, das war diese Substitution, ja, zuerst, das war so statt Christus, ja, haben wir jetzt Lenin, ja, zum Beispiel, ja, statt diese heilige Opfern haben wir jetzt diese Opfern von dieser Kampf, ja, für Kommunismus, Kampf für Kommunismus. Mhm. Und sie haben auch diese, so wie ein Ikone, diese Stalins Porträte überall, und das war so schick gebaut. Zuerst, das war diese Terror, also von Leuten, die mit Rote Armee gekämpft haben, ja. Vor diese Leute war alles erlaubt. Sie können alles machen, ja. Sie können stellen, Toten vergewaltigen. Sie können auch so alles machen, ja. Und das ist Revolution, ja. Wir müssen das, man macht Revolution ohne diese sentimentalistische, humanistische Ideen, ja. Man muss wirklich so das echt machen, ja. Mit Blut, mit Gewalt. Nur so kann man irgendwie Macht behalten. Und nachdem so ein Terror von Rote Armee, das war Weiß- und Rot-Terror, überall. Diese Leute wurden so ein bisschen so traumatisiert und nicht ganz in Ordnung. Ja? Dann kommt Macht von Stalin. Stalin wollte auch so irgendwie Macht behalten. Und Zwischenzeit, zwischen einem Terror und anderem Terror, das wurde so gebaut, dass das, das war im Theater, im Kino, überall. Leute haben diese Prozesse gespielt. Prozesse, das war so ein Spiel. Sie haben immer wirklich das vorgestellt. Ja,
hier ein spielen
Schauspieler. Das war wirklich so eine große. Das war wirklich toll gemacht, ja. Wir gewöhnen uns vor so einen Prozess. Das ist ewige Prozess. Mhm. Und wir bauen jetzt etwas Neues, etwas Fantastisches. Und wir haben Feinde. Wir haben Feinde. Feinde müssen wir bekämpfen. Alle Leute, die nicht mit uns sein möchten, müssen so irgendwie vernichtet werden. Wir brauchen diese Leute nicht.
Wir wollen den neuen Menschen schaffen, die neue Gesellschaft. Alles Alte, alles, was dem widerstrebt, muss sterben.
Ja, das brauchen diese
Leute. Das ist natürlich ein religiöses System, ein Glaubenssystem, an dem einige festgehalten haben, obwohl sie selber ihm zum Opfer gefallen sind.
Ja, und wenn man jeden Tag wiederholt, ja, Partei irrt sich nicht, ne? Wenn irgendjemand verhaftet worden, ne? dann ist er schuldig. Dann ist er schuldig. Partei irrt sich nicht.
Gibt das alte deutsche Kommunistenlied, die Partei hat immer recht.
Genau. Ja. So ist es. Und deshalb glaube ich, das war vor München, das war so ein Spiel und alle haben mitgespielt, ja. Das war wirklich überall. Wir lesen Nachrichten, wir hören Radio, wir gehen ins Theater oder Kino und wir sehen das überall und das ist so eine Ideologie und mit dieser Ideologie kann man gar nichts dagegen machen. Ja, das, und man will ein Teil von so einer Macht sein, oder?
Dazugehören.
Ja, oder fühlt man sich so sehr einsam und diese Macht kann man so einfach wie ein, ich weiß nicht, wie ein kleines, so wie Insekten so einfach bearbeiten. Sie, ein Mann, das ist so ein Detail, so, das ist ein Teil von Mechanismus, von dieser Maschine. Menschen sind kein Menschen mehr.
Sie sind, genau, in diese riesige Maschine eingespeist, die sie zermalmt und zerfleischt und immer weitere braucht.
Ja,
weitere Opfer.
Das war sehr interessant auch. Das war damals, zum Beispiel Stalin schreibt so, wir brauchen, ich weiß nicht, 10.000 zu vernichten. Ja? Das war ein Plan. Wie viele Leute müssen jetzt sterben oder ins Gefängnis gehen oder sowas. Ja? Und Russland hat heute auch so ein System. Das dauert. Ein Plan, wie viele Leute zum Beispiel als Extremisten anerkennen so, sein müssen. Ja? So.
Hat jetzt nicht die Ausmaße des stalinistischen Terrors? Das nicht?
Nee, das noch nicht. Aber das ist interessant. Das ist noch nicht stalinistisch, aber das ist schon viel mehr als zum Beispiel diese Chruschtschows und Brezhnevs Zeit. Ja? Das ist viel mehr. Und zum Beispiel wegen Hochverrat. So viele Leute sind jetzt so beschuldigt. Sie sind beschuldigt, weil aber sie haben gar nichts getan. Ja, ich habe diese Fälle auch so durchgeguckt. Mhm. Warum? Was ist passiert? Und heute passiert, dass es irgendwie so, dass ein Mann ist verhaftet und das ist ein Fall und wegen Hochverrat. Ja, und dann sagt der Ermittler, wir geben diese Dokumente, die zu dem Fall gehören, wir veröffentlichen diese Dokumente, nicht zeigen niemanden, weil das ist ein, das ist Geheimnis.
Ja, Staatsgeheimnis.
Staatsgeheimnis wird nicht. Und sogar Rechtsanwalt kann gar nichts diese Papiere sehen. Und wie es weitergeht, wie kann man so einen Mann verteidigen, wenn er so...
Wenn man die Beweise nicht vorliegen hat.
Und aber man weiß nicht, weswegen ist er beschuldigt. Was hat er getan? Was genau hat er getan? Das ist so das Geheimnis. Niemand weiß. Und heute, das geht einfach so. Und zum Beispiel, das war... Namen finden wir immer. Da war ein Mann, der... in Roskosmos gearbeitet hat und wurde verhaftet. Egal. Okay, und sein Rechtsanwalt wurde auch beschuldigt, dass er diese Dokumente gesehen hat. Ja, und durfte ja nicht. Und Rechtsanwalt ist jetzt irgendwo im Ausland. Mhm. Und das geht jetzt so, ja. Das, okay. Und mit Nawalny zum Beispiel, das war auch so ja, eine Nawalny, Geschichte.
Genau. Das, der große Regimekritiker jetzt.
Aber alle drei Rechtsanwälte von Nawalny wurden auch so verhaftet.
Ja. Also es gibt interessant, dass Sie beschreiben, also wenn man eben den Demidov und seine Geschichten auf die heutige Zeit mal so wie so eine Folie drauf liegt, kann man Ähnlichkeiten sehen. Es ist jetzt noch nicht Kolyma, es ist noch nicht Gulag, aber es gibt bestimmte Strukturen, die sich wiederholen. Aber es gibt, Sie haben einen sehr klugen Text in der FAZ geschrieben, der einen Unterschied aufmacht, nämlich dass der damalige Leninismus, Stalinismus, wie Sie sagen, eine neue Religion war. Das kann man von dem Putinismus nicht sagen. Es ist eher so eine hohle Form, ohne Ideologie. Oder Sie haben mal geschrieben, ein russisches Wunderland auf Absurdität und Grausamkeit gebaut, aber nicht sozusagen auf einem positiven, also irgendwie positiv gefüllten Glauben. Das ist schon ein Unterschied, nicht? Es fehlt im Grunde diese Ideologie.
Aber das ist so, dass in putinistische sozusagen Ideologie, können wir das nennen vielleicht, fehlt die Zukunft. Oder SSR lebte nur in diese Zukunft, ja? Das, es gab nur diese zukünftige Leben, ja? Aber Putinismus lebt in Vergangenheit.
Er hat eine, also eben keine nach vorne gerichtete Utopie. Und die ist sozusagen die Rechtfertigung dafür, all diese Feinde zu töten, weil der neue Mensch kommt. Und bei Putin umgekehrt eine Retro-Utopie, heiliges Russland, großes Reich. Und um da wieder zurückzukommen, sind alle möglichen Opfer erlaubt.
Das ist ja auch so irgendwie komisch, weil es das wirklich, wie kann man auch ohne Zukunft leben? Ja? Das, Leute in Russland sehen keine Perspektive mehr. Ein Präsident zu wählen, kann man gar nicht. Etwas, so irgendwelche Institutionen zu schaffen, kann man nicht. Sich selbst zu schützen, kann man nicht. Wenn ich zur Polizei gehe, dann, wer weiß, wurde ich vielleicht selber so verhaftet. Ja? Niemand weiß. Ja? Ich kann kaum zu Rechtsanwalt gehen, weil Rechtsanwalt spielt keine Rolle mehr. Ja? Und zum Beispiel, wenn ich vor etwas gegen, ich weiß nicht, als anderes denkende Person ja, beschuldigt bin, dann kann ich ja gar nichts tun. Ich kann mich gar nicht schützen. Ich kann wirklich gar nichts tun. Und das kann sehr absurd sein, ja, diese Beschuldigung, sehr absurd. Aber das spielt jetzt keine Rolle und Gericht braucht keine Beweise. Es ist egal, diese Beweise. Und was man sagt, zum Beispiel, das war auch so, dass Leute wurden verhaftet, so, weil sie einfach in der Nähe diese Proteste irgendwie Spaziergang gemacht haben. Ne?
Und man sagt, gegangen
ja, man sagt, ich war gar nicht auf dieser Kundgebung. Ich war mit dem Kind, hier ist mein Kind, hier bin ich, hier ist meine Frau, hier meine Freunde, sie können alle das beweisen. Das ist egal. Und so geht es weiter. Ja? Und mit Putin, er hat, glaube ich, dass es gibt so eine Ideologie. Ideologie ist sehr einfach. Ihr beschuldigt Leute, einfach, das ist auch so, Feinde ja, zu suchen. Wir haben unser Weg, so Russland ist so ein Land wie eine, wie, er hat gesagt, dass Russland ist eine Zivilisation. So. Wir leben sozusagen so irgendwie unter einem Kuppel oder sowas, ja, ja. So irgendwie eine Zivilisation, die hat ihr eigenes Weg und sie ist begrenzt, ja, von ganzen
das
Welt.
Eine Glaskugel, eine Glasschale sozusagen.
Schale, ja, der eiserne Vorhänge.
Käseglocke. Im Deutschen ist das Wort Käseglocke für so einen Käseteller und dann ein Glas.
Ja, stimmt. Und wir brauchen auf keinen Fall Europa oder westliche Werte. Was ist westliche Werte? Westliche Werte ist Demokratie, ja, so Menschenrechte. Wir sind Russen. Diese westliche Werte brauchen wir gar nicht. Unsere Werte, wer weiß, was ist denn das? Krieg jetzt, ja, das ist unsere Werte, ja, sagt Putin, ja, wir müssen jetzt kämpfen. Wozu, warum können wir später darüber reden? Jetzt müssen wir kämpfen, da sind Feinde, wir müssen uns schützen. Und das ist auch so interessant, dass Krieg für Putin ist auch so ein etwas sehr Wichtiges, weil er hat so lange mit dem Krieg gespielt. Zum Beispiel in Stalins, in dieser stalinistische Zeit, man hat viel mit Prozesse gespielt. Putin hat viel mit dem Krieg gespielt. Ja. Ja? Und das ist seine Ideologie. Krieg, dann diese, können wir sagen, Gott, ja? Krieg,
ja,
Gott
Nation.
Und diese Imperie.
Und das Imperium.
Das Imperium, ja. So.
Vielleicht kommen wir jetzt nochmal, weil mich das natürlich interessiert, Theologe, der ich bin, welche Rolle jetzt Gott oder die orthodoxe oder Teile der orthodoxen Kirche für ihn spielen. Das war ja im Stalinismus, Leninismus sozusagen das, was man abgelehnt hat. Das hat man ersetzt durch eine eigene, neue Kirche. Das macht Putin nicht, sondern er spannt auch nicht alle Orthodoxen, aber doch eben die Hierarchie für sich ein und verbindet sich das. Welche Funktion hat sozusagen diese Form von orthodoxer Kirche oder deren Spitze für sein System?
Na, eigentlich Patriarch Kirill, er wollte auch diese Kirche in diese Grenzen des Imperiums behalten. Mhm. Das war vor ihm wichtig. Er hat Ukraine, Belarus, in Litauen, Estonien und so weiter. Er hat diese ehemalige sowjetische Republiken und ehemalige so Länder, die zu in diese Imperium gehörten, ja, irgendwann. Und er wollte Macht behalten. Und er hat das war schon vorher, so eine Struktur aufgebaut, so wie in Russland, so ein Vertikal. Das macht so komplett, er ist oben und alle anderen müssen so diese, alle Entscheidungen nur mit, wie sagt man, man kann nicht alleine diese Entscheidungen treffen, nur er ist vor alle diese Probleme verantwortlich. Ja, er ist so oben, er ist wie ein Gott, ein Präsident von der Kirche und hat komplett Macht. Und er wollte das wirklich haben und ich glaube, er hat auch so gedacht, dass mit Putins Panzern und Putins Armee kann er das erreichen. Mit Gewalt auch, aber das geht nicht um Gott, es geht um Macht. Er wollte einfach diese andere Kirchen so zu sich selbst irgendwie ziehen. Ja? Und muss er eigentlich den Krieg irgendwie unterstützen.
Und rechtfertigen und heilig sprechen.
Heilig sprechen. Jetzt, das ist ein ja, Krieg ist jetzt heilig. Er sagt so, ja, er erzählt, dass Krieg ist heilig, dass wir müssen uns verteidigen, von wem? Gott weiß, ja, aber wir müssen uns irgendwie verteidigen. Ohne Krieg gibt es keinen Putin, gibt es kein Russland, gibt es gar nicht. Und, aber es gibt auch diese Leute, die gar nicht sowas machen wollen, ja, diese, es gibt irgendwelche wie sagen wir Pfarrer, ja, Pfarrer,
ja,
Pfarrer. In russischer Kirche, einige sind schon verhaftet, einige haben Russland verlassen. Nicht alle sind total ja einverstanden mit dieser Idee und mit Anfang des Krieges. Es gab so eine Petition auch von verschiedene Orte aus Russland, von diesen Kirchen, kleine und große. Und Leute haben geschrieben, sie sind dagegen, sie sind nicht einverstanden. Aber nach einer Weile geht es weiter und weiter und weiter. Und jetzt ist es zu spät, etwas zu ändern. Und jetzt, es geht darum, dass Putin und Kirill, sie sind auch so zusammen wie, ich weiß nicht.
Pech und Schwefel, sagt man in Deutschland. Ja. Wir hören so eng zusammen. Und ich habe es auch gehört, doch eine ganze Reihe von Priestern sind dann auch in den Westen geflohen oder emigriert und arbeiten jetzt in Auslandsgemeinden.
Und das ist wirklich schrecklich. Und ohne Krieg können sie beide kaum Macht behalten.
Sie brauchen die Eskalation.
Sie brauchen Eskalation und wir verstehen alle, dass Russland kann kaum siegen. Wie kann? Was ist Sieg in dieser Situation, wenn Putin sagt, unsere Ziele, die Militarisierung und die Nazifizierung, was ist denn das? Das ist so undeutlich. Ja. Niemand kann das messen. Ja, was ist? Wie, wenn haben wir so ein Ziel schon? Haben wir oder nicht? Ja, so viele Städte in Ukraine sind zerstört, vernichtet. Ja, so viele Leute ermordet. Und Was ist denn das? Wozu? Es gibt keinen Sinn eigentlich, ja, so überhaupt. Und er kann jetzt nicht sagen, dass okay, wir haben alles getan, weil in Russland haben die auch viele Leute ermordet schon, ja, diese Soldaten, die er geschickt hat, ja.
Okay.
Das ist so eine Pattsituation. Er kann gar nicht raus und er kann gar nicht singen. Und das kann ziemlich lange dauern. Und ja, Kirill kann jetzt gar nichts dagegen sagen. Er wird mitspielen. Er hat okay. auch keinen Ausweg, ja?
Ich will mal gerne gucken, so, dass wir so einen Schluss des Gesprächs hinbekommen und habe mir dafür eine Frage nochmal vorgenommen. Also Sie beschreiben ja wirklich eine schreckliche Situation, ausweglos eigentlich. Aber zugleich geben Sie mit Hilfe der Literatur von Demidov irgendwie so Hinweise, wie man sich ein bisschen orientieren kann. Ich will aber jetzt in dieser Ausweglosigkeit nicht völlig verharren. Was ich eben so interessant fand bei Demidov ist, dass er doch an der Menschlichkeit festgehalten hat. Ich habe mir mal so einen Satz rausgeholt. Im Unterschied zu Schalamow hat er mal, Sie haben das im Nachwort beschrieben oder zitiert, hat er geschrieben, es war ein furchtbares, monströses Gefängnis. Nur wenige haben die allgemeinen harten Zwangsarbeiten überlebt, aber trotzdem, Menschen haben dort gelebt. Unter ihnen gab es Freundschaft und Liebe. Das kann ich nicht weglassen. Das muss ich auch erzählen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, als sozusagen heutige Demidova, wo sehen Sie denn in Ihrer alten Heimat sowas wie Freundschaft, Liebe, Humanität? Man muss ja doch nach den Spuren des Guten suchen, um nicht zu verzweifeln.
Ja, und ich kann sagen, dass zum Beispiel wir sehen nicht so viel, ja, was in Russland heute geht. Das ist so ein bisschen bedeckt. Leute, die gegen den Krieg, gegen Putin kämpfen, sie können nicht das öffentlich machen in Russland. Aber es gibt so viele Antikriegsinitiativen, zum Beispiel, dass es gibt diese frauenfeministische Initiative. Sie haben so viele Aktionen gemacht. Jetzt Aktionismus ist schon kompliziert geworden. Sie machen jetzt weiter mit einer Zeitung. Sie verbreiten diese Informationen. Nicht nur diese Organisation, es gibt viele. Und sie verbreiten diese Wahrheit über den Krieg. Sie machen diese Samizdat. Sie drucken das ist eine Kette, das ist so aufgebaut, dass man kriegt auf dem Kanal, Telegram-Kanal, so eine Zeitung. Und dann druckt sie zum Beispiel zu Hause aus und dann verbreitet, wie er kann. Wenn so ein Mensch verhaftet ist, dann die ganze Organisation kann man nicht, er kennt andere Leute nicht. Er kennt nur so einen Telegram-Kanal, wo diese Leute sind und wie kriegt man diese Informationen, weiß man nicht. So Telegram-Kanal, aber was ist denn das? Ja. Wer steht da hinten? Nicht so einfach zu finden. Und Es gibt andere Organisationen, so wie Partisanen, ja, sie arbeiten so wie wirklich wie Partisanen. In jeder Region gibt es ein, zwei, vielleicht drei dieser oppositionelle, nicht Zeitungen, aber Medien können wir sagen, ja. Und sie verbreiten auch diese Informationen durch Telegram-Kanäle und andere, so wie sie können. Das ist auch wichtig. Die Leute sprechen miteinander und versuchen, diese Situation irgendwie zu ändern. Ich verstehe, dass es ein bisschen zu spät ist. Und wir müssen auch verstehen, dass Russland ist nicht so, so klein ist. Ja, diese 140 Millionen Menschen leben nicht in Moskau. Sie leben überall,
bis hin nach Sachalin.
Ja, auch. Es gibt Chukotka, Kamtschatka, Sachalin, Ural, Sibir und Kaliningrad und so weiter. Ja, das ist ziemlich breit. Und wenn Menschen zum Beispiel in Kamtschatka nicht so wirklich zufrieden sind, sie können gar nichts machen. Sie können ja vielleicht etwas so, sie können protestieren, aber dann kommen diese Russgardisten und schlagen diese Leute und schicken diese Leute ins Gefängnis. Und das ist so ein Resultat. Man muss wirklich das in Moskau machen, aber so massiv zu machen, kann man auch nicht. Das ist nicht so einfach, aus diese Gebiete nach Moskau zu gehen. Ja? Und es dauert ein bisschen und es kostet sehr viel. Und diese Leute haben manchmal gar, so kaum Geld. Das muss man auch so verstehen, dass so ein wirklich so Aufstand zu organisieren, das.
Aber es gibt, das ist natürlich jetzt auch selbstmörderisch und viel zu viel verlangt, aber was Sie ja beschreiben und was Sie ja selber auch tun, als Akt von Menschlichkeit, ist informieren, nicht schweigen, Formen zu suchen, wie man über die Situation sprechen kann, wie man die Wahrheit sagen kann. Das ist ja auch nochmal vielleicht ein Punkt, ganz zum Schluss, die Bedeutung von Literatur hier. Also ich finde, das ist durchaus christentumsnah, heißt, sagen, was ist, Wahrheit aussprechen, nicht lügen, bekennen. Und das ist ja doch auch sehr, sehr viel.
Und das gibt's, ich muss das sagen, das gibt's noch was. Diese Leute, die in Russland sind, sie helfen auch Ukrainern, die, wir wissen ja, dass viele Leute mussten irgendwie fliehen, ja. Und wegen dieser russischen Attacke, ja, und sie mussten irgendwie dann zurück nach Ukraine oder nach Europa gehen, ja. Und russische Leute helfen auch, ja, Ukrainern irgendwie so Medikamente finden, Kleidung finden, Lebensmittel und helfen dann diese Leute durch baltische Städte so irgendwie nach Ukraine oder nach Europa fliehen. Und das finde ich auch sehr. Ich verstehe, dass wenn wir um Krieg sprechen, ja, ohne Russen gäbe keine diese Ukrainer, die in Russland jetzt sind und müssen jetzt irgendwie so einen Weg nach Ukraine finden. Das stimmt. Aber jetzt, das ist so, dass sie brauchen jetzt Hilfe in Russland auch.
Okay.
Hm. Ja, und das ist ja schrecklich eigentlich alles. Und man kann. Das klingt irgendwie, ich weiß nicht, manchmal zynisch, ja, aber es gibt Russen, die Ukrainern helfen, ne, aber
ja, aber man muss,
aber wegen Russen ist Ukraine jetzt zerstört, ja.
Und das aber ist ja, es gibt einen alten seelsorgerlichen Satz, und dafür steht, finde ich, auch die Literatur, man muss im dunklen Meer die Inseln der Hoffnung suchen und sich an ihnen auch das orientieren, stimmt. Und sich die nicht wegreden lassen und sich nicht in eine Situation der Ausweglosigkeit hineinreden lassen, das käme ja nur den Falschen zugute. Ich mache Schluss, sage vielen, vielen, vielen Dank, liebe Irina Rastorgajeva. Ich möchte Werbung machen für Ihre Texte, die man eben findet bei der Neuen Zürcher Zeitung, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in ihren Büchern und ganz besonders Georgi Demidow, Vorne Quass, eine echte große Entdeckung. Vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und Ihr tolles Deutsch.
Vielen Dank.